Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, heute Nachrichtenstudio Juraj Gigac.
Nachrichten.
Premier Fico soll seinen Besuch bei Putin erklären. Fehler im Gesetz führt zum teilweisen Ausfall bei E-Rezepten. Verteidigungsminister will die Gendarmerie wieder einführen. Die zweitstärkste Koalitionskraft Las SD will nach wie vor, so der Investitionsminister und Parteivize Richard Raschi, den Besuch Robert Fizos in Moskau nicht kommentieren. Zuerst wolle man den Koalitionsrat einberufen, da bisher weder reale Daten noch Fakten bekannt seien. Die Opposition weist darauf hin, dass nicht einmal klar ist, ob die Reise von der Regierung bewilligt wurde. Die Oppositionellen PS und SAS initiieren hierzu eine Sondersitzung, bei der im Parlament abgestimmt werden soll, ob die Mehrheit nach wie vor die EU- und NATO-Bindung des Landes unterstütze. Nachdem die Ukraine ihren Gastransitvertrag mit Russland tatsächlich auslaufen ließ, droht Premierminister Fico nicht nur Stromlieferungen in die Ukraine einzustellen, sondern auch die Unterstützung für die ukrainischen Geflüchteten radikal zu beschneiden. Im Dezember 2024 hat die Parlamentsmehrheit eine Novelle des Gesetzes über das Informationssystem im Gesundheitswesen verabschiedet. Dabei wurde übersehen, dass der Gesetzesentwurf des von der Partei Las SD geführten Gesundheitsministeriums einen Fehler enthält. Deshalb können ab dem 1. Januar 2025 einige Kategorien von Medikamenten und Medizinprodukten nicht mehr elektronisch verschrieben werden. Der Fehler soll im ersten Quartal des Jahres behoben werden, hofft das Ministerium. Die Partei Las SD hatte in ihrem Wahlprogramm versprochen, so wörtlich, entweder funktioniert etwas oder eben nicht. Etwas dazwischen ist unzulässig. Den Bürger interessiert lediglich, ob er öffentliche Dienstleistungen bekommt, die seine Bedürfnisse erfüllen und das Leben verbessern. Verteidigungsminister Robert Kalinjak hat beim Nachrichtensender TA3 vorgeschlagen, die aus der Zwischenkriegszeit bekannte Gendarmerie wieder einzuführen. Vor allem in ländlichen Gebieten würden ihm zufolge Polizisten fehlen, die man durch die Armee ersetzen könne. Innenminister Matusz Utaj-Eshtok hält dagegen, dass die Situation in der Polizei stabilisiert werden könne. 2024 nutzten viele Polizeibeamten die Möglichkeit, vorzeitig in den Ruhestand zu wechseln. Der Oppositionspolitiker Juraj Krupa sagt, dass der Innenminister die Polizei vielmehr destabilisiere, indem er die Auflösung der Nationalen Kriminalagentur beschlossen hatte. Ebenso habe er die Beamten auf die Folgen der hastig verabschiedeten Strafgesetznovelle nicht ordnungsgemäß vorbereitet. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Radio Slowakei International. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://deresi.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und nun wieder der Magazinteil unserer Sendung Die Slowakei hautnah. Aus Bratislava grüßen Sie diesmal Tonmeisterin Eva Medelska am Mischpult und Redakteurin Kerstin Jakubik am Mikrofon. Das neue Jahr hat begonnen und mit ihm auch neue Projekte und Vorhaben. Manche davon knüpfen an die vom letzten Jahr an. So ist es auch bei der jungen Frau, die wir bei uns im Studio zu Gast haben. Sie hat das letzte Jahr eine bemerkenswerte Reise durch die Slowakei zurückgelegt und wird die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Reise schon bald ihrem Publikum präsentieren. Und auch in unserem zweiten Beitrag geht es um Sehenswertes, aber diesmal nicht in, sondern über der Slowakei. Zu all unseren Beiträgen wünschen wir Ihnen beste Unterhaltung.
Made in Slovakia.
Die sympathische slowakische Schmuckdesignerin Petra Todt ist für ihre Liebe zu ihren Wurzeln und der Folklore bekannt und lässt sich bei ihrer Arbeit vor allem von slowakischen Traditionen und Trachten inspirieren. Im vergangenen Jahr hat sie sich aber auch in der Welt des Sports einen Namen gemacht, als sie den Preis für die Siegerinnen des Skiweltcups in Jasna entwarf, eine Krone mit typischen Motiven der Gastgeberregion Liptov, die eine der Gewinnerinnen, Michaela Schifrin, in den sozialen Netzwerken als einen der schönsten Preise bezeichnete, die sie jemals gewonnen hat. Die Kollektionen von Petra Todt sind farbenfroh, lebhaft und spiegeln die Stickereien und Spitzen aus verschiedenen Regionen ihres Heimatlandes wider. Woher kommt diese Liebe zur Volkskunst?
Ich bin wohl eher zufällig darauf gestoßen. Im Kindergarten war ich zwar in einem Volkskunstensemble, aber daran erinnere ich mich nicht mehr sonderlich. Dann hatte ich lange Zeit nichts mehr mit Volkskunst zu tun. Erst nachdem ich von Bratislava aufs Land zog, wo ich mir ein 100-jähriges Haus kaufte und mit der Herstellung von Wein begann, erwachte mein Interesse an der Weinbautradition. Dann kam ich zum Handwerk und schließlich zur Folklore.
Nach ihrer Arbeit besucht Petra Todt immer wieder verschiedene Orte in der Slowakei auf Suche nach Trachten. Im vergangenen Jahr startete sie in diesem Sinne dann ein Großprojekt. In 4 Monaten besuchte sie mit ihrer Familie 25 traditionelle Regionen der Slowakei und legte fast 13.000 Kilometer zurück auf der Suche nach lokalen Sehenswürdigkeiten und ganz individuellen Einblicken in das Leben und die Geschichte dieser Landesteile. Wie kam es zu dieser intensiven Entdeckungstour?
Auch das hat sich, denke ich, ganz natürlich ergeben. Ich reise schon viele Jahre durch die Slowakei, aber ich war nie so systematisch unterwegs. Also haben wir so eine Art Reiseprojekt daraus gemacht. Außerdem wollten wir den Leuten die Schönheit der Slowakei zeigen, nicht nur die Traditionen und die Trachten, die ich mir immer ansehe, sondern auch die Natur und viele Erlebnisse.
Ihre Fans konnten diese Reise dabei in den sozialen Netzwerken mitverfolgen und wurden dabei oft selbst zu Ausflügen in ihre Umgebung inspiriert. Das Programm von Petra Todt war dabei minutiös geplant, um den Leuten so viele Eindrücke wie möglich aus den einzelnen Regionen zu vermitteln.
Wir haben das über ein Jahr vorbereitet. Wir haben uns dafür lokale Kontaktpersonen gesucht. Jede von ihnen bekam einen Fragebogen mit ungefähr 20 Fragen. Wir fragten zum Beispiel, was ein Mensch in der jeweiligen Region einem Fremden zeigen würde. Auf diese Weise wollten wir dort einzigartige Dinge finden. Diese haben wir zu verschiedenen Themenblöcken zusammengestellt. So widmeten wir uns etwa im Osten den Kriegen, die dort stattgefunden haben, aber auch den Trachten und der Minderheit der Ruthenen. Ein weiteres Thema, das wir eher im Westen des Landes aufgriffen, war der Weinbau. Die lokalen Kontaktpersonen haben uns bei den Vorbereitungen sehr geholfen. Außerdem suchten wir auch lokale Models für unsere Schmuckkollektionen und lokale Visagistinnen. Wir wollten einfach zeigen, wie geschickt die Leute überall in der Slowakei sind.
Durch die lokalen Kontakte erhielt Petra Todt viele praktische Tipps für ihre Reise, zum Beispiel, wie man bestimmte Sehenswürdigkeiten am besten erreichen kann oder wo die Aussicht am schönsten ist. Auf diese Weise entstand ihre geschmückte Reise durch die Slowakei, bei der auch viele Slowaken ganz neue Facetten ihrer Heimat entdecken konnten. Dabei ist es nicht ihr erstes Großprojekt, bei dem sie ihre Wurzeln erforscht und die gewonnenen Erkenntnisse mit ihren Mitmenschen teilt.
Pred týmto projektom sme robili projekt na pomoc rodnej obci
Vor diesem Projekt haben wir ein Projekt zur Hilfe für den Geburtsort der Eltern von Andy Warhol realisiert. Das war auch eine große Sache. Auch dieses Thema habe ich eher zufällig bei meinen Reisen durch die Slowakei entdeckt. Ich wollte den Menschen dabei zeigen, warum die Leute in der Zeit von 1900 bis 1924 aus der Slowakei nach Amerika auswanderten. Bei meinem Projekt bin ich buchstäblich den Weg der Mutter von Andy Warhol nachgegangen, von ihrem Geburtsort bis nach Amerika, wo ich zeigte, wie es ihr dort bis zu ihrem Tod ergangen war. Dieses Projekt haben tausende Menschen mitverfolgt und der daraus folgende Dokumentarfilm wurde bis heute über 4 Millionen Mal aufgerufen.
Das Geld aus der Aktion kam der Gemeinde Mikova zugute, aus der Julia, die Mutter von Andy Warhol, stammte. Auf diese Weise will Petra Todt etwas zurückgeben für die Inspiration, die sie von den Menschen erhält.
In dem Geburtsort haben wir ein Gedenkzimmer eingerichtet, die nun von den Touristen besucht werden kann. Dort wird die gesamte Geschichte der Eltern dokumentiert und wir haben die Tracht der Gemeinde dorthin zurückgebracht, die als verloren galt. Dieses Phänomen verlorener Trachten kommt dabei im Osten der Slowakei sehr häufig vor. Wenn man nachfragt, wie denn die dortige Tracht ausgesehen hat, hört man oft, wir hatten keine Tracht. Doch das stimmt nicht. Vor 100 oder 120 Jahren gab es überall Trachten. Der Gemeinde Mikova war dabei die Tracht tatsächlich völlig verloren gegangen und anfangs hatten wir so gut wie gar keine Anhaltspunkte, wie sie ausgesehen haben könnte. Einzig auf einem kleinen Passfoto von Julia Warhola konnte man sehen, wie in etwa die Bluse aussah. Doch wir wussten nicht, wie das Ganze oben und unten weitergeht.
Bei der Suche nach der Volkstracht von Mikova, die über ein Jahr dauerte, half auch eine Ethnografin, die geduldig von Haus zu Haus ging und nach alten Fotos und Erinnerungen forschte. Sie hatte Erfolg und so kann man die traditionelle Tracht der Gemeinde Mikova nun wieder im Gedenkzimmer von Julia Warhola bewundern. Ein weiteres interessantes Projekt war die Dokumentation der Frisuren, die zu den einzelnen Volkstrachten gehörten, aber meist vor den Blicken Fremder verborgen waren.
Das haben wir während Corona gemacht. Ich bin nämlich hyperaktiv und wollte nicht zu Hause eingesperrt sein. Deshalb habe ich mir dieses Projekt ausgedacht. So kam es dann, dass wir mit Maske und 2 Meter Abstand Videos gedreht haben, in denen diese Frisuren gezeigt werden. Das war wirklich sehr interessant, denn auch wenn Sie heute noch irgendwo auf dem Land ältere Frauen in einer Tracht sehen, dann tragen sie eine Haube auf dem Kopf und niemand weiß, was sich darunter befindet. Das sollte nämlich vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Dabei wurden die Haare zum Beispiel bei einer Hochzeit auf verschiedene Weise verflochten oder sogar symbolisch abgeschnitten. Insgesamt birgt das Haar in unserer Kultur sehr viel Symbolik, ja sogar Magie. Man konnte mit ihnen zaubern oder auch jemanden verwünschen.
Die interessantesten Frisuren wurden auf diese Weise zusammengetragen, ihre Machart Schritt für Schritt nachempfunden und dokumentiert, um auch diese Tradition zu erhalten und weiterzugeben. Auch hier arbeitete Petra Todt eng mit Menschen aus den Regionen zusammen, um die oftmals komplizierten Kreationen bis ins kleinste Detail zu verstehen und rekonstruieren zu können. Bei diesem und anderen Projekten hat sie viel Neues entdeckt.
Für mich ist eine tiefe Erkenntnis, dass es uns sehr gut geht in der Slowakei. Vielleicht sind die Dinge, die wir in den Nachrichten oder in den sozialen Netzwerken sehen, die negativsten von allen. Doch wenn man sich das einmal persönlich ansieht, dann merkt man, dass wir einerseits ein wunderschönes Land haben. Da kann wirklich niemand sagen, dass das nicht stimmt. Wir haben überwiegend leere Straßen und können so sehr gut reisen. Zum Beispiel in solchen weniger bekannten Regionen wie Novohrad oder Gemer trifft man kaum jemanden. Und auch den Menschen geht es gut. Sie sind glücklich. Die meisten Menschen sind tatsächlich zufrieden und daran sollte man immer denken. Es geht uns nicht schlecht. Und es könnte viel schlimmer sein. Wirklich. Wir haben es gut.
Zu Ihrer Reise durch die Slowakei wird es nun auch eine Ausstellung geben, die Ihre vielen Erlebnisse zusammenfasst. Zudem werden die Schmuckkollektionen zu sehen sein, die sie anhand der Trachten aus den einzelnen Regionen entworfen hat und die längst ausverkauft sind. Die Krone vom Skiweltcup 2024 und auch ein paar Überraschungen. Sogar ein Buch gibt es von ihrer Reise, das druckfrisch am 11. Januar bei der Vernissage vorgestellt wird. Wer sich also selbst ein Bild von Petra Todt und ihrer Arbeit machen will, wird ab dem 12. Januar in Bratislava Gelegenheit dazu haben. Und auch das nächste Projekt wird schon vorbereitet. Wir dürfen schon einmal verraten, dass es diesmal höchstwahrscheinlich um die slowakische Schriftstellerin Božena Slančíková-Timrava gehen wird, die Petra Todt auf ihren Reisen für sich entdeckt hat.
Unterwegs in der Slowakei.
Wussten Sie schon, dass die Slowakei eine Kometengroßmacht ist? Oder wie groß die in der Slowakei gefundenen Meteoriten sind? Das und noch viel mehr kann man zu Füßen der Hohen Tatra bei einem kurzen Spaziergang erfahren. Dieser führt über den astronomischen Lehrpfad, ein Projekt des Astronomischen Instituts der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, in der beschaulichen Gemeinde Stara Lesna. Die knapp einen halben Kilometer lange, mit Informationstafeln bestückte Strecke kann man ganzjährig besuchen, also auch jetzt bei eisigem Winterwetter. Unsere Kollegin Silvia Hoffmanova hat das für uns ausprobiert und startete ihre Besichtigungstour direkt neben dem Parkplatz vor dem Astronomischen Institut. Die erste Infotafel ist diesem Institut gewidmet und weist den Weg zum Lehrpfad. Die nächste ist der Sonne gewidmet und der wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts Jan Svoren berichtet dazu.
Wir blicken hier auf den Rand der Sonne mit einer großen Protuberanz. Diese hat die Form von Schlingen, da alle Ereignisse auf der Sonne von einem Magnetfeld gesteuert werden. Und dann sehen wir hier auch einen kleinen blauen Punkt, der unsere Erde darstellen soll. So bekommt man eine bessere Vorstellung davon, wie gewaltig das Geschehen auf der Sonne ist.
All das gewaltige Geschehen auf der Sonne spüren auch wir hier auf der Erde, zum Beispiel in Form von Polarlichtern. Die entstehen, wenn sich auf der Sonnenoberfläche eine Teilchenwolke freisetzt und unsere Erdatmosphäre erreicht. Zu welcher Jahreszeit kann man Polarlichter bei uns am häufigsten beobachten?
Das hängt nicht von der Jahreszeit ab, sondern davon, in welcher Phase sich die Sonne befindet. Die Sonnenaktivität ist nicht immer gleich, sondern verändert sich in etwa 11-jährigen Zyklen. Wenn die Sonne in ihr Maximum geht, kann man viele Sonnenflecken beobachten. Auf der Sonnenoberfläche gibt es Protuberanzen und es entstehen Teilchenwolken. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Polarlichter auch in unseren geografischen Breiten zu sehen sind.
Und an welche Polarlichter kann sich Jan Svoren besonders gut erinnern?
Vor einigen Jahren konnte ich ein schönes Polarlicht beobachten. Das war damals ein ziemlich großes Ereignis. Polarlichter können meistens nur von nördlichen Polargebieten aus gesichtet werden. Aber wenn sie stark sind, gelangen sie auch in unsere Breiten. Und damals war das Polarlicht sogar so stark, dass man einen Teil davon bis an die Nordküste Afrikas sehen konnte.
Weiter führt uns der Lehrpfad am Gebäude des Astronomischen Instituts vorbei, wobei wir dem Pfeil auf der jeweils vorherigen Tafel folgen. Eine der nächsten Informationstafeln, die uns ins Auge fällt, ist einem der weiteren drei Themen gewidmet, mit dem sich die Mitarbeiter des hiesigen Instituts befassen. Das erste war die Sonne.
Ein weiteres ist das interplanetare Medium. Das bedeutet Kometen, Asteroiden, Meteore, also diese kleinen Teilchen, die sich im Sonnensystem zwischen den Planeten bewegen. Das letzte Thema sind die veränderlichen Sterne und Exoplaneten.
Auf der Tafel ist das Foto eines Kometen mit wunderschönem Schweif zu sehen. Doch wie uns der Fachmann erklärt, ist eine solche Erscheinung mit bloßem Auge nur selten zu sehen, vielleicht einmal aller 15 Jahre. Die Aufnahmen, die wir meist von Kometen kennen, wurden überwiegend mit einem Teleskop aufgenommen. Als nächstes entdecken wir ein weiteres, überaus interessantes Thema, Meteore und Meteoriten. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Meteor und Meteorit und worin unterscheiden sie sich vom Asteroiden?
Ein Asteroid ist im Grunde ein Körper, den wir von der Erde aus außerhalb der Erdatmosphäre beobachten können. Wenn er in kleinere Teile zerbricht, entstehen Meteoroide. Das ist ein dritter Begriff. Dabei handelt es sich um kleine Körper, die, wenn sie in die Erdatmosphäre eindringen, eine Erscheinung hervorrufen, die wir Meteor nennen. Ein Meteor ist also im Grunde eine Erscheinung in der Erdatmosphäre, die entsteht, wenn so ein kleines Teilchen mit einer Geschwindigkeit von mehreren Kilometern pro Sekunde in die Atmosphäre eindringt. Dabei verglüht es und wir sehen die leuchtenden Luftmoleküle, die dabei entstehen. Wenn so ein Teilchen allerdings weniger schnell fliegt und zu Beginn groß genug war, dann verglüht es möglicherweise nicht komplett, sondern es bleibt ein Rest. Und das ist dann ein Meteorit, der die Erdoberfläche erreicht.
Auf der entsprechenden Informationstafel sind Fotos und Informationen zu einem Meteoriten abgebildet, der in der Slowakei gefunden wurde. Das geschah im Jahr 2010 in der Nähe der ostslowakischen Stadt Košice. Dort hatte man damals Teile eines Meteoriten entdeckt, die wenige Tage zuvor noch durch den Weltraum geflogen waren. Die Fragmente waren von unterschiedlicher Größe. Das größte Bruchstück wog über 2 Kilo, aber es wurden auch ganz winzige Stücke gefunden. Und wie kann man sich die Suche nach solch winzigen Teilen vorstellen?
Es war eine sehr vorteilhafte Situation, denn der Meteorit erreichte die Erdoberfläche am 28. Februar und da lag noch Schnee. Als wir auf der Grundlage von Kameraaufzeichnungen die Fläche berechnet hatten, auf der sich die Bruchstücke befinden könnten, lag kein Schnee mehr. Alle Teile, auch die winzigen, sanken durch den Schnee langsam zur Erde. Wenn sich das Ganze im Sommer abgespielt hätte, wären die Teilchen unter das Laub gelangt und nicht mehr zu sehen gewesen. Aber so fanden wir sogar kleinste Teile des Meteoriten auf Blättern und auf dem Boden. Der Frühling war noch nicht angebrochen und sie wurden deshalb noch nicht von Pflanzen überdeckt. Auch das Gelände war noch übersichtlich. Das war eine sehr gute Konstellation für die Suche.
Einen 2 Kilo schweren Meteoriten zu finden, ist dabei eher leicht. Doch viele Fragmente wogen nur wenige Gramm, was eine größere Herausforderung darstellt. Gesucht wurde dabei nur mit den Augen. Ein Meteorit enthält zwar ungefähr 30% Eisen und es gibt auch Detektoren, doch das Eisen ist so verstreut, dass die Geräte nur in geringer Entfernung anschlagen würden. Also stellen sich bei solchen Suchaktionen die Leute wenige Meter voneinander entfernt in Reihen auf und durchforschen systematisch das zuvor ausgewählte Gelände.
Die größte, sagen wir mal, Fehlerquelle ist der Kot von Rehen. Wenn man ihn anhebt, bemerkt man natürlich den Fehler. Aber auf den ersten Blick sieht er aus wie Meteoritenfragmente. Matt, schwarz und klein.
Die gefundenen Meteoriten liefern jede Menge Informationen. Man kann feststellen, wie lange sie schon auf der Erdoberfläche liegen oder wie lange sie schon selbstständig durch das All fliegen, also wann sie von ihrem Mutterkörper losgeschlagen wurden. Auf dem Lehrpfad findet man aber nicht nur Informationstafeln, sondern auch weitere Objekte, die zum Astronomischen Institut gehören. Wir stoßen beispielsweise auf eine Art weißen Würfel mit Kuppel.
Dabei handelt es sich um eine Einrichtung, in der sich ein Teleskop für die Beobachtung von Sternen befindet. Es ist ein Spiegelteleskop mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern. Dieses wird bei der Erforschung von veränderlichen Sternen und in letzter Zeit auch für die Untersuchung von extrasolaren Planeten verwendet. Das sind Planeten bei anderen Sternen, von denen heute bereits über 5000 bekannt sind. Trotzdem wurde noch kein Zwilling der Erde gefunden.
Die moderne Technik macht es dabei möglich, dass die Astronomen heute nicht mehr ununterbrochen durch das Teleskop schauen müssen, sondern es per Computertechnik auf vorher festgelegte Himmelskörper richten und dann von einem bequemen Steuerungsraum aus fernsteuern. Vor allem die Helligkeit und das Spektrum der Sterne werden dabei gemessen, um daraus Rückschlüsse auf die Eigenschaften der Sterne und Konstellationen zu ziehen. Und wie viele Sterne beobachtet man da so in Staralesne?
Im Laufe einer Nacht sind es 4 oder 5 Sterne. Das heißt, dass das Intervall für die Beobachtung eines Sterns mehrere Stunden umfasst.
Und so entdecken wir bei unserem kleinen Spaziergang noch weitere Objekte und Tafeln mit Informationen zum Universum, zu den Himmelskörpern und zur Arbeit des Astronomischen Instituts, das im Jahr 2023 übrigens 80 Jahre seines Bestehens feiern konnte. Der Spaziergang hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber was hat es denn nun mit der Kometengroßmacht auf sich? Wie viele Kometen haben die slowakischen Forscher denn hier entdeckt?
Die Standorte Skalnaté Pleso und später auch Lomnický Štít waren bekannt für Kometenentdeckungen. In den 1950er Jahren wurden dort insgesamt 18 Kometen entdeckt. Das war ein Drittel aller weltweit entdeckten Kometen und auf einem Kongress der Internationalen Astronomischen Union in Rom im Jahre 1954 wurde die Tschechoslowakei dank dieser Entdeckungen des Observatoriums Skalnaté Pleso zur Kometengroßmacht erklärt.
Und das war's auch schon wieder für heute von uns aus der Rundfunkpyramide. Tonmeisterin Eva Medelska und Redakteurin Kerstin Jakubik verabschieden sich von Ihnen und wünschen allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Do počutia.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, Postbox 55 in 84545 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk. E-Mail rsi-german@rtvs.sk.
Sú to tie rána, keď sa znova narodím, je nový deň, som zvedavý, jak s ním naložím. Ako by od nuly čistý papier a žiadny čas minulý. Len tu a teraz odpočítava sa môj čas, keď oči otvorím, štart, dnes to nepokaz. Dnes to nepokaz. Srdce, rozum, silná vášeň, čistá hlava, sny a bázeň. Dnes to príde, dnes to bude naozaj. Dnes to príde, ako v najlepšom sne. Pocit, čo ma niekam ťahá. Nová cesta však vie byť aj klikatá. A kopa pádov a zrázov, jak nádor je názor, že radšej nič neskúsiť. Sila je z komfortnej zóny výjsť, so životom sa na peste byť. Denne môžem 86 400 sekúnd žiť. Srdce, rozum, silná vášeň, čistá hlava, sny a bázeň. Dnes to príde, dnes to bude naozaj. Dnes to príde, ako v najlepšom sne. Cítim to v srdci, cítim to v hrudi.
samotný pocit zo sna ma budí.